Mahlzeitgenossin Gummo.
Gummo-Genosse Balekta, wo kommt das Mahlzeit her?
Wir nehmen heute ungefähr 1,5 Stunden später auf als sonst. Und
ich bin schon ganz durcheinander deswegen.
Ja, es ist irgendwie, ich finde tatsächlich Mahlzeit ist auch ein schöner Gruß am Arbeitsplatz. Ich persönlich nutze den immer wahnsinnig gerne, wenn irgendjemand so gegen 9 Uhr, sage ich mal, reinkommt und ich bin schon seit 8 da und die Person sagt dann guten Morgen, finde ich es immer einen wahnsinnig angemessenen Gruß, dem dann mit Mahlzeit zu begegnen, damit die Person sich auch wirklich schlecht fühlt. Aber an der Stelle müssen wir dazu sagen, dass es meine Schuld war, dass wir heute erst später machen.
Ja, das stimmt. Und ich finde auch, Mahlzeit passt irgendwie aber auch immer, weil ich habe das Gefühl, essen kann man eigentlich rund um die Uhr. Dementsprechend ist immer Mahlzeit, wenn man so will.
Wow. Wundervoll. Ich bin ja ein Mensch, ich vergesse ja sehr gerne zu essen. Deswegen passt Mahlzeit dann auch sehr gerne, weil es jederzeit sein kann, dass ich jetzt dringend essen muss, bevor ich hart in Unterzucker komme.
Ach, ich liebe, da liebe ich ja meine ADHSler auch. Also da hattest du ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Das ist keine Neuigkeit, die ich hier jetzt droppe, weil ich bin da komplett andersrum gestrickt und habe auch eine Autismusdiagnose. Das heißt, bei mir ist alles so, ich muss um 9.30 Uhr frühstücken, sonst geht es mir schlecht.
Das ist eine, ja, würde ich mir manchmal wünschen. Andererseits ist es auch, finde ich es auch immer wahnsinnig unangemessen zu sagen, ich würde mir etwas wünschen, was andere Menschen betrifft, aber
das stimmt.
Ja, deswegen sage ich das jetzt gar nicht.
Es ist das neue Jahr, das fairerweise unsere zweite Podcast-Folge im neuen Jahr, denn die letzte kam ja am 1. Januar raus. Sind wir gut reingerutscht? Ich bin sehr gut reingerutscht.
Ja, also es ist, genau, es ist die erste, die wir dieses Jahr aufnehmen, vielleicht wird so das Ganze fair. Ich bin auch recht gut rübergekommen. Ich fand es tatsächlich einigermaßen ruhig. Ich bin ja kein großer Fan von Feuerwerken, aber bei uns in der Stadt war es tatsächlich, es wurde geböllert und es wurde recht lang geböllert, aber es war jetzt nicht so, wie ich es befürchtet habe. Und was ich gehört habe, wurde auch außerhalb der Großstädte, jetzt Berlin vielleicht mal ausgenommen, insgesamt mehr rumgeböllert als in den Städten selbst.
Ja, hier bei uns in Bielefeld haben wir ja die traurige Realität, dass gleich 2 junge Männer an Pyrotechnik verstorben sind in der Silvesternacht. Dementsprechend, ich bin kein Fan von Feuerwerk, beziehungsweise ich finde es hübsch, ne? Gar keine Frage, wenn so alles bunt am Himmel ist, aber ich finde, betrunkene, junge Erwachsene oder Kinder müssen nicht unbedingt mit Sprengstoff hantieren. Aber das ist vielleicht eine Konversation für die letzte Podcast-Folge in diesem Jahr, wenn wir wieder diese Böller-Diskussion führen. Denn jetzt ist das Thema auch schon vorbei. Wir haben aber ein anderes spannendes Thema. Vielleicht leite ich das mal ganz kurz ein. Die Tagesschau nannte es Spannungen zwischen der USA und Venezuela. Was hältst du denn von dem Begriff Spannungen in diesem Kontext?
Ich finde es spannend. Ich habe mitbekommen, dass, oder was heißt, ich habe mitbekommen, es wurde bei mir unter einem Instagram-Beitrag kommentiert. Jemand hat im Radio gehört, es gehe um eine nicht unumstrittene Militäroperation. Und ich muss sagen, ja, es geht, ihr werdet es jetzt euch schon irgendwie gedacht haben, es geht um die Situation auf den, ich denke, man muss es so sagen, völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, den die USA gegen Venezuela eröffnet haben. Und die Tatsache, dass wir da eine mediale Begleitung des Ganzen erleben, die, auch das muss man, glaube ich, sagen, ein Wladimir Putin sich nicht schöner für seine Zwecke inszeniert.
Ja, definitiv. Also allein auch, wenn man unseren Bundeskanzler hört oder besser liest und er sagt, es wäre super schwierig, das rechtlich einzuordnen. Wie soll man das bloß rechtlich einordnen, wenn ein souveräner Staat angegriffen und dessen Staatsoberhaupt und seine Frau entführt werden? Das finde ich total, also mir fällt da gar nichts ein, weil ich glaube, wenn jetzt, weiß ich nicht, Wladimir Putin in Deutschland einfallen würde und Friedrich Merz entführen würde, ist das auch rechtlich schwierig einzuordnen?
Es ist komplex. Also
es ist sehr komplex.
Maßstab muss das Völkerrecht sein und da muss man sich dann auch die Zeit nehmen, das angemessen zu bewerten. Es ist absolut bizarr, was wir hier im Moment vorgeführt bekommen. Ich denke, es ist im Moment mir kommt es so vor, als würden wir uns in relativ entscheidenden Tagen wahrscheinlich irgendwann später geschichtlich befinden, weil sich die USA oder irgendein Nationalstaat im Moment anders verhalten würde, als es sonst der Fall wäre. Ich glaube, das wird auch zur Genüge darauf hingewiesen, dass die USA sich genauso verhalten, wie sie es schon immer tun. Aber ich habe den Eindruck, dass die Inszenierung, die bisher darum herum stattgefunden hat, im Moment ziemlich leidet und einfach nicht mehr aufrechterhalten wird. Und ich glaube, dass das tatsächlich einen Wendepunkt irgendwo geschichtlich darstellen kann.
Das glaube ich auch. Ich glaube, um da ein bisschen richtig einzusteigen, können wir uns das ja mal historisch ganz, ganz kurz und knapp angucken. Denn diese ganze Venezuela-Thematik hat eine sehr lange Vorgeschichte. Es war nämlich so, dass vor den 2000ern die USA auf jeden Fall ihre Finger in Venezuela beziehungsweise in den venezualischen, dieses Wort und ich, wir sind Feinde, Ölreserven drin hatte und zwar nicht zu knapp. Venezuela hat die größten Ölreserven der Welt und die USA hat da ganz gut dran verdient vor den 2000ern. Und in den 2000ern hat Venezuela dann diese Ölreserven größtenteils verstaatlicht. Und das hat der USA damals schon nicht gefallen und Donald Trump ist das jetzt letztens mal aufgefallen, dass das ja so ist und dass sie da ja mal ganz gut Kohle verdient haben. Und das ist gar nicht so, als dass die USA prinzipiell ein Problem mit Öl hätten. Also durch das Fracking schaffen sie es ja selbst, relativ große Mengen an Öl zutage zu führen. Nicht genug, um die ganze USA zu versorgen, aber schon recht viel. Aber es ist natürlich klar, wenn man Zugriff auf die größten Ölreserven der Welt hat, dann kann man damit wirklich unendlich viel Geld verdienen. Also wir sprechen da von Summen, die kann sich keiner von uns vorstellen. Und das ist ein Hintergrund, der meiner Meinung nach in den Medien vollkommen oder zu allergrößten Teilen nicht mit einbezogen wird oder zwar erwähnt, aber eben nicht so in den Fokus gestellt wird, wie es eigentlich sein müsste. Denn das, was die USA macht, ist Imperialismus, ist in ein anderes Land einsteigen, um dort eben Ressourcen für sich nutzen zu können. Und das hat wenig mit dem zu tun, was Trump eben als Grund nach vorne stellt. Und das ist so dieser Sicherheitsaspekt. Und da müssten wir uns auch fragen, wenn es um Sicherheit geht und wir deswegen verantworten können, ein Staatsoberhaupt zu entführen, warum hat Donald Trump dann Netanyahu noch nicht entführt? Also warum hat Donald Trump Putin noch nicht entführt? Also es ist ja schon, also klar, Putin, Russland wahrscheinlich nochmal brenzlicher, wenn man das machen würde. Aber das als Grund vorzuschieben, finde ich dann doch relativ albern.
Ja, es ist auch, also wir müssen uns auch vergegenwärtigen, was für eine massive Propagandakampagne da außenrum tatsächlich stattfindet. Und das ist jetzt, also einerseits natürlich wie in unseren etablierten Medien hier, ja, Dinge bespielt werden wie Maduro wurde verhaftet und wurde festgenommen und wir müssen das tatsächlich einfach so klar benennen, wie es ist. Es ist eine Entführung. Also hier wurde ein Staatsoberhaupt eines souveränen Staates gekidnappt und verschleppt. Und da von einer Verhaftung zu sprechen, ist, also das entspricht schlichtweg nicht der Definition des Wortes. Und es ist kein rechtssicheres Mittel, sage ich jetzt mal, ein fremdes Staatsoberhaupt zu verhaften, beziehungsweise in dem Fall wird es als Verhaftung betitelt, mitzunehmen, zu verschleppen. Und das ist ja absolut, absolut drüber. Und das dann so zu betiteln, ist einfach mehr als nur schwierig. Gleichzeitig, was mir auf Social Media aufgefallen ist, ist, was ich wirklich bodenlos finde, ich habe mindestens 5 Videos allein heute schon gesehen von Menschen in Venezuela, die feiern, in denen das Wasserzeichen von der Sora AI, also dieser Videogenerierungssoftware von ChatGPT, auftaucht. Und das soll überhaupt nicht heißen, dass es keine Menschen in Venezuela gibt, die darüber feiern. Ich meine, müssen wir auch festhalten, natürlich ist Nicolas Maduro kein Mensch, der in irgendeiner Weise etwas getan hätte, was zu rechtfertigen wäre, beziehungsweise er hat sehr vieles getan, was zu rechtfertigen war, aber er war am Ende des Tages niemand, der für demokratische Werte oder gar für Sozialismus steht. Auch das muss uns klar sein. Venezuela unter Maduro war kein sozialistischer Staat. Die Produktionsmittel waren nicht und sind auch noch immer nicht in den Händen der ArbeiterInnen in Venezuela. Also auch das ist nicht der Fall. Auch deshalb bin ich nicht der Meinung, dass wir Maduro an sich irgendwie verteidigen sollten. Aber dieser Übergriff und diese Verletzung der Souveränität seitens der USA ist ein dermaßener Dammbruch, vor allem in der öffentlichen Darstellung, wie das passiert, wie wir das so noch nicht hatten.
Es ist ja auch eine sehr praktische Tatsache, dass Maduro, ich bin mir gar nicht sicher, ich denke, er hat sich selbst als sozialistisch bezeichnet, aber wir müssen uns auch bewusst sein, nur weil jemand sagt, er sei sozialistisch, ist er noch lange nicht sozialistisch. Die Nazis haben sich auch als nationalsozialistische Partei betitelt, trotzdem steckte da 0% Sozialismus drin. Also nur weil man es draufschreibt, ist es lange noch nicht drin. Es ist aber dann wiederum fürs Framing extrem praktisch, dass die Medien jetzt schreiben können, ein sozialistischer Diktator wurde gestürzt, verhaftet, was auch immer. Denn das treibt die Mitte der Gesellschaft, die sich mit solchen Thematiken wahrscheinlich wenig auseinandergesetzt hat, ja noch weiter von der Idee des Sozialismus weg. Weil natürlich, wenn man da so einen Diktator sieht und das Wort Sozialismus damit drin ist, denkt man sich so, mein Gott, sowas möchte ich für uns auf gar keinen Fall. Und das, obwohl die allermeisten SozialistInnen, die es gibt, sowas mit in Gänze ablehnen. Ich habe auch, ein Follower hat mir geschrieben, der selbst aus Venezuela kommt und dort auch Familie hat, selbst aus Venezuela geflohen ist, der auch gesagt hat, so ja, es besteht jetzt natürlich die Hoffnung bei den Menschen, dass da ein neues Staatsoberhaupt kommt, was eben nicht so schrecklich ist, wie Maduro es war. Und ich kann diese Hoffnung auch nicht nachvollziehen, aber verstehen auf eine Art. Das Problem ist nur, wenn man sich historisch anschaut, was passiert ist, wenn die USA in ein Land rein sind, das Staatsoberhaupt gestürzt und ein neues Staatsoberhaupt eingesetzt haben, dann sehen wir eine Geschichte von Leid, Elend und Tod.
Ja, also ich meine, ich verstehe tatsächlich alle Menschen, die sich darüber jetzt freuen, dass Maduro weg ist, kann ich, glaube ich, nachvollziehen. Nur ist es, ich bin jetzt gerade am Überlegen auch, ich bin mir gar nicht sicher, ob Maduro sich selbst jemals als sozialistisch bezeichnet hat. Also sein Vorgänger Hugo Chavez war auf jeden Fall ein Sozialist, Ob er sich selbst so gesehen hat, weiß ich überhaupt nicht. Es ist am Ende des Tages, ist es aber auch gar nicht relevant, denke ich. Ich verstehe, dass viele Menschen sich darüber freuen, möglicherweise. Allerdings ist das halt keine Rechtfertigung für irgendwas. Also es ist halt, es ist absolut irrelevant, wenn es darum geht, was die USA hier im Moment tun und wie sie sich hier im Moment verhalten. Und das, ja, ist eine Geschichte, die vollständig unabhängig von der möglichen Freude einzelner VenezolanerInnen stattfindet, weil so die USA sind jetzt im Moment dabei, nach den nächsten Weltgegenden zu greifen. Sie kommunizieren relativ offen inzwischen, dass sie Anspruch auf Grönland erheben, was dann auch eine interessante Angelegenheit wird. Und gleichzeitig, ich meine, wenn die USA Anspruch auf venezolanisches Öl erheben, ich persönlich fände es da nicht groß verwunderlich, ohne dass ich der russischen Administration in irgendeiner Weise irgendetwas gönnen würde. Aber es wäre schwer zu verurteilen oder von der Hand zu weisen, wenn die russische Administration jetzt Anspruch auf Eis, auf das Öl in Alaska erheben würde. Wäre in einer ähnlichen Art und Weise nachvollziehbar, nämlich gar nicht. Aber es würde in derselben Liga spielen wie diese Ansprüche, die die USA hier auf venezolanisches Öl erheben.
Ja, also ich finde, wenn man diesen Eingriff der USA legitimiert, darüber, dass man halt eben sagt, entweder die waren da ja schon mal drin, irgendwie, was das Öl angeht, oder eben diese Sicherheitsbedenken als Grund vorschiebt. Beides legitimiert für andere Staaten genau die gleichen Vorgehensweisen. Also es gibt ja genügend Orte auf dieser Welt, die auf irgendeine Art und Weise A, Rohstoffe haben und B, keine Demokratie. Können wir da jetzt überall wieder einreiten? Können wir da jetzt überall wieder die Staatsoberhäupte absägen, ermorden, entführen? Also, dass sie Maduro nicht erschossen haben, ist ja irgendwie auch noch das bisschen Gute, was man darin finden kann. Ansonsten habe ich irgendwie das Gefühl, dass wir uns gerade wieder in Richtung des klassischen Kolonialismus bewegen. Also jetzt momentan, Trump hat ganz offen gesagt, die regieren jetzt Venezuela erstmal. Und man muss sich einfach vor Augen führen, wie absurd es ist, im Jahre 2026, dass ein Land, ein anderes souveränes Land, ein Staat, dass er da mit militärischer Gewalt einsteigt und selbst die Regierung des Landes übernimmt. Also würde das in irgendeinem, auch nur ansatzweise westlich gelesenen Land passieren, würde der Dritte Weltkrieg ausbrechen. Vermutlich.
Definitiv. Das ja tatsächlich auch der Fall ist oder der Fall sein könnte, wenn Trump tatsächlich seine Pläne bezüglich Grönland umsetzen sollte. Er hat vor, ich glaube gestern oder vorgestern, ich bin mir gar nicht sicher, auf einer Pressekonferenz verkündet, dass wir über Grönland in 2 Monaten nochmal sprechen. Währenddessen hat die Ehefrau seines engsten Beraters auf X, ein Bild geteilt, das Grönland in den Flaggenfarben der USA zeigt, mit dem Kommentar soon, also bald. Ich denke, dass das tatsächlich etwas ist, was wir in Kürze zumindest nicht mehr ausschließen sollten, dass da eine weitere Landnahme der USA stattfinden könnte und dann wir einen Bündnisfall haben. Und zwar einen Bündnisfall, der beinhaltet, dass jemand aus dem Bündnis ein anderes Bündnis angreift. Zusätzlich haben wir da dann noch den Fall, dass da dann das Territorium eines EU-Landes angegriffen würde, wobei wir da fairerweise dazu sagen müssten, dass Grönland meines Wissens zwar unter der Kontrolle der dänischen Krone steht, aber explizit nicht Teil der Europäischen Union ist. Ich glaube, dennoch würde die Europäische Union hier nicht umhinkommen, zu reagieren.
Ja, und das in einer Zeit, in der die Europäische Union ja nicht gerade sehr geeint auftritt. Also wir haben ja innerhalb der EU aufgrund der verschiedenen Regierungsausrichtungen schon große Spannungen und müssen uns auch da fragen, inwiefern ist die EU in der Lage, gegen einen Gegner wie die USA überhaupt aufzutreten. Und das hat die USA ja auch, ich will jetzt nicht verschwörungstheoretisch sagen, von langer Hand geplant, aber es ist ja schon ein Fakt, dass die USA immer, wenn sich weltpolitisch Entspannung eingependelt hat, zumindest unter den größeren und westlichen Ländern, immer wieder neue Spannungen aufgetreten sind, plötzlich, die EU wieder mehr an die USA gebunden haben. Das ist ja auch ein Thema, was immer wieder aufkommt, wenn man über Russland und den Ukraine-Krieg spricht, dass da auch viele Leute sagen, ja okay, wenn Russland irgendwie Richtung EU dann doch nochmal Aggressionen an den Tag legt, brauchen wir die USA, um dem entgegenzuwirken. Also dieses ganze Spiel von wir sind abhängig von der USA ist ja etwas, was die USA explizit will und auch in der Vergangenheit immer wieder gefördert hat. Wenn wir jetzt also gegen die USA auf irgendeine Art und Weise agieren müssen, kommt dann ja wieder eine neue Frage auf, und zwar: Gäbe es dann andere Bündnispartner, an die man sich wenden könnte oder müsste? Und wer steht dann da überhaupt zur Debatte? Das ist ja, China ist mit Russland, also ne, das ist eine schwierige Situation.
Ja, wobei, also ich glaube da tatsächlich in der Situation würde ich mal, nee, ich will solche planspielartigen theoretischen Konstrukte eigentlich gar nicht aufmachen. Natürlich müssen wir sehen, dass China zu Russland eine gute wirtschaftliche Beziehung hat. Allerdings glaube ich, sieht die Volksrepublik China in der Russischen Föderation am Ende des Tages in erster Linie einen Konkurrenten. So, was jetzt nicht heißt, dass China ein in irgendeiner Form, wenn ihr zuhört, mir ist gerade eine Katze auf den Rücken gesprungen, auf YouTube könnt ihr das sehen, dass China in irgendeiner Form ein attraktiver Partner für irgendjemanden sein sollte. China hat genauso Dreck am Stecken wie jede andere imperiale Großmacht dieser Welt auch. Die Frage ist halt, inwiefern nach allem, was wir im Moment sehen, die Administration oder generell der Staat der Volksrepublik China in irgendeiner Weise als weniger vertrauenswürdig eingestuft werden sollte als die USA. Und ich sehe dafür nicht den geringsten Anlass, im Gegenteil. Also nicht, weil China vertrauenswürdiger geworden wäre, aber weil die USA einfach absolut nicht in keiner Weise vertrauenswürdig sind. Dazu kommt, glaube ich, dann eher noch, für mich drängt sich in letzter Zeit, speziell seit dem vergangenen Wochenende, immer mehr der Gedanke auf, weshalb uns irgendetwas dazu bewegen sollte, das Kernproblem weiter zu bedienen und uns in irgendeiner Form auf Nationalstaaten zu verlassen, weil ich sehe dafür ehrlicherweise im Moment keinen Anlass. Also ich sehe dafür ehrlicherweise im Augenblick nicht, was nicht heißen soll, dass Staaten abzulehnen wären. Darüber können wir an einer anderen Stelle gerne mal ausführlich sprechen. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll wäre, das so in der Kürze der Zeit nebenbei abzuhandeln. Aber ich sehe im Moment nicht, dass eine Verlässlichkeit Nationalstaaten irgendetwas wäre, was für uns gegeben wäre.
Nee, ich glaube, wir befinden uns nicht nur seit dem vergangenen Wochenende, sondern insgesamt einfach in einer Situation, wo wir ganz klar sagen müssen, es geht keinem Land darum, irgendwie aufgrund von Freundschaft oder ähnlichem anderen Ländern was Gutes zu tun, sondern Staaten, vor allem imperialistische Staaten, die wir halt in der Überzahl beobachten können, immer nur darum, Profitmaximierung auf irgendeine Art und Weise zu vollziehen und nicht darum, das moralisch Richtige zu tun, das sowieso nicht, aber auch nicht das zu tun, was der Masse der Gesellschaft etwas Gutes tun würde. Also natürlich muss man sagen, wenn die USA es jetzt schafft, die Ölreserven in Venezuela in die eigene Hand irgendwie zu bringen und dort die Konzerne im eigenen Land massivst zu stärken, könnte man davon ausgehen, dass die Wirtschaft insgesamt in der USA steigt, was ja, und da kann man nicht lügen, sicherlich für einige Menschen in den USA auch eine finanzielle Erleichterung bringen könnte über verschiedenste Mechanismen. Es ist ja dann aber doch so, dass es erstens nicht allen Menschen zugutekommt, sondern überhaupt am allermeisten den Konzernchefs der paar Unternehmen, die dann eben in der Ölindustrie vertreten sind. Und dass wiederum gerade in Venezuela, das interessiert die USA natürlich herzlich wenig, vor allem Arbeiterinnen und Arbeiter darunter leiden werden. Und diese Verstaatlichung des Öls in Venezuela, das hatte ja einen Grund. Und zwar den Grund, dass eben im Land selber dann mehr finanzielle Ressourcen dazu da sind, um die Bevölkerung bzw. Infrastruktur etc. zu stärken. So, das ist ja auch ein Kerngrund, warum Dinge verstaatlicht werden und um eben die Produktion selber im besten Fall menschenfreundlicher zu machen und eben nicht auf Profit ausgerichtet, die Löhne so sehr zu drücken, wie es geht, damit halt eben der Chef mehr Gewinne macht. Also das ist ja schon wieder ein Vorgehen, was vor allem die Menschen betrifft, die tatsächlich die Arbeiterinnen und Arbeiter sind. Und das muss man dann auch sagen für jedes andere Land, was eben Imperialismus betreibt, ne? Also, und da lässt sich kaum ein Land rausrechnen. Also Russland tut das, China tut das, auch die EU tut das, eben nicht mit so direkter Gewalt, aber eben mit Sanktionen und anderen eben anderen Wegen. Dass es ist nie etwas, was für die Menschen getan wird, sondern es ist immer etwas, was für die wenigen Glücklichen gemacht wird, die eben am allermeisten daran verdienen.
Tatsache, ja. Und es ist nebenbei, glaube ich, was wir hier auch nicht vernachlässigen dürfen an dieser Stelle, ist die Tatsache, dass, da bin ich mir relativ sicher, es den USA nicht nur darum geht, selbst Zugang zu den venezolanischen Ölreserven zu bekommen, sondern gleichzeitig auch wo wir wieder bei China sind, China davon abzuschneiden, die über sehr lange Zeit zu extrem guten Preisen, weil es ein befreundeter Staat ist und war, vermutlich noch immer ist, die dort extrem günstiges Öl bezogen haben. Und das ist jetzt eben nicht mehr der Fall und wird China in Bedrängnis bringen. Unter anderem deswegen fand ich es gestern sehr interessant, da hat der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen getagt und da hat China das wirklich in aller Schärfe verurteilt und es ist im Moment, mein erster Impuls war ja, dass China jetzt dazu verleiten wird, Taiwan einzunehmen, was zumindest bislang nicht der Fall ist. Und ich bin auch, gewinne langsam den Eindruck, dass es auch sein könnte, dass sie das weiterhin nicht tun werden. Mit dem Gedanken im Hinterkopf oder mit dem Ziel, die sich stattdessen international als eine Ordnungsmacht eher zu etablieren und Venezuela Unterstützung und Schutz anzubieten. Ich weiß jetzt nicht, wie realistisch das Ganze ist, aber zumindest hat gestern vieles darauf hingedeutet, dass China hier sehr bestimmt und im Sinne der Unverletzlichkeit der Souveränität von Staaten aufgetreten ist. Und ja, das finde ich bemerkenswert an dieser Stelle. Also ich bin sehr gespannt, was diese Situation dahingehend bringen wird, weil ich meine, am Ende des Tages, wenn das jetzt dazu führen sollte, dass China sich als eine gemäßigtere Macht etablieren möchte, wäre das eher was Positives, ohne es an die Wand malen zu wollen, aber ne, also die USA, glaube ich, haben sich hier in jedem Fall vollkommen egal, wie andere agieren, erstmal, zumindest in der Form, wie sie jetzt existieren, als ein Land, mit dem irgendwie kooperiert werden sollte, disqualifiziert.
Ja, ich finde das sehr spannend. Ich glaube, ich finde es vor allem sehr traurig, dass gerade China natürlich auch aus dem Hintergrund, dass sie eben eine befreundete Macht waren von Venezuela, aber dennoch, dass China sich klarer und besser positioniert, als es Deutschland oder insgesamt die EU schafft, sich zu positionieren. Und gerade weil die EU und die USA auch eben als diese westlichen Blockmächte sich immer gerne selbst als die Bringer der Demokratie und die Guten inszenieren. Und da zeigt sich halt ganz deutlich, es ist gut, was wir sagen, was gut ist, und es ist böse, was wir sagen, was böse ist, ohne jegliche tatsächliche Legitimation dieser Aussage. Denn wenn die USA momentan und eigentlich historisch auch schon immer etwas nicht ist, dann die Guten. Also die USA als turbokapitalistisches Land, ich glaube, es gibt kaum ein Land, was so offensichtlich Kapitalismus lebt und liebt und damit wirklich hunderttausende Menschen in den Tod schickt im eigenen Land. Das darf man auch nicht vergessen, wenn man über Sozialismus als das todbringende System spricht, sich mal anzugucken, wie viele Menschen jährlich auf der Welt in kapitalistischen Ländern verhungern, erfrieren oder an ganz anderen Vorgehensweisen irgendwie sterben, dann kann man nur sagen, ja, der Kapitalismus funktioniert sehr gut, denn er muss das hervorbringen, um gut zu funktionieren. Ne? Aber um nochmal auf das Eingehende zurückzukommen, so, wir legitimieren alles, was wir tun, immer damit, dass wir eben die Guten sind, die Sicherheit in die Welt bringen etc., bringen aber unglaublich viel Leid in die Welt, was aber okay ist, weil wir machen das ja. Und das ist ein Eurozentrismus und auch ein Rassismus, den wir damit tragen, denn der globale Süden wird immerzu als die Abgehängten, die es nicht hinbekommen, dargestellt, obwohl wir selber sowohl historisch als auch aktuell ja dafür verantwortlich sind, dass die Verhältnisse in diesen Ländern so sind, wie sie sind. Ich meine, am besten kann man das in vielen afrikanischen Ländern sehen, die vom Kolonialismus komplett zerfressen wurden, wo wir jegliche Rohstoffe und Ressourcen gestohlen haben und auch immer noch in großen Teilen stehlen und die wir dann als rückständig charakterisieren, obwohl wir das ja dahin gebracht haben. Also hätte es den Kolonialismus nicht gegeben, gäbe es vermutlich keinen Unterschied zwischen dem Sudan und Frankreich, weil wir halt dafür verantwortlich waren, dass diese Länder eben keine Ressourcen hatten, um sowas wie die Industrialisierung vorzubringen, so wie wir das halt eben in Europa getan haben. Und deswegen finde ich es gerade nochmal doppelt und dreifach lächerlich, dass Donald Trump sein Vorgehen in Venezuela damit begründet, dass er Sicherheit ins Land bringen möchte. Er sagt ja immer, es würde so die Drogenmafia und so wären ja der Grund dafür, weil so viele Drogen aus Venezuela kommen würden. Müssen wir dann jetzt auch in Tschechien irgendwie einreiten, weil da besonders viel Crystal Meth gekocht wird? Also sorry, aber das ist doch lächerlich.
Also ich würde mal, also aus meiner Perspektive würde ich jetzt mal sagen, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, doch es wurde tatsächlich die Ideologie des Kommunismus in Tschechien zum 1.1. dieses Jahres verboten. Nebenbei sehe ich, dass in Tschechien, ja, wie du sagst, also da wird einerseits werden da Drogen hergestellt, andererseits muss man auch sagen, damit wären wir wieder, das wäre jetzt eigentlich der perfekte Punkt fürs Ende, aber dann hätten wir die Schleife, wird da auch viel an Sprengstoff verkauft, der dann nach Deutschland gebracht wird. Ich glaube Alexander Dobrindt, ich glaube Boris Pistorius sollte die Hühner satteln.
Ich glaube auch.
Ja, ich mag, was wir da halt auch wirklich noch sagen müssen, ist, dass wenn wir, und das hatte ich die Tage auch schon mal in einem Video verarbeitet, es ist tatsächlich, müssen wir feststellen, dass es definitiv kein rechtsstaatlicher Prozess ist, der Nicolas Maduro erwartet. Also die Rechtsstaatlichkeit in den USA wurde offiziell aufgegeben. Weil wir sehen an der Stelle einfach, dass die USA das Land selbst regieren wollen und keinerlei, also die Möglichkeit vollständig außer Acht lassen, dass Nicolas Maduro freigesprochen werden könnte, um dort wieder seinen Job weiterzumachen. Jetzt mag man sagen, ja, der wurde auch nicht legitim gewählt. Ist allerdings nichts, was eine ausländische Macht irgendwie zu bewerten hätte. Deswegen ist das für uns der einzige Schluss, den das zulassen kann, dass die USA wissen, dass er verurteilt werden wird. Und das heißt, dass kein rechtsstaatlicher Prozess stattfinden kann, weil die Gerichte dementsprechend nicht unabhängig agieren.
Ja, das stimmt. Und was du gerade gesagt hast mit den Wahlen, das bringt mich auch nochmal auf einen Gedanken. Und zwar, die Befreiung der Arbeiter kann nur das Werk der Arbeiter sein. Das kann man insofern übertragen, als dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass ein Land sich aus der Diktatur oder aus irgendwelchen Missständen emanzipiert, indem man von außen reingeht und da versucht, irgendeine andere Regierungsform oder Regierung einzusetzen. Das hat noch nie funktioniert. Allein weil es ja die Zustimmung der überwiegenden Mehrheit des Landes braucht und auch die Bewegung der überwiegenden Mehrheit des Landes braucht, um tatsächlich Veränderungen auch in der Gesellschaft zu verankern. Und da hilft es nicht, wenn die USA reingeht und Maduro mitnimmt und dann selbst regiert sowieso nicht, weil auch die USA wurde nicht legitim von den Menschen in Venezuela gewählt. Also dass da jetzt halt eben, auch wenn die jetzt jemand anderen einsetzen, auch dieser Mensch wurde nicht von den Menschen in Venezuela gewählt. Also das kann man ja dann auch nicht als Begründung dafür nehmen, warum Maduro schlecht war, wenn jetzt genau das Gleiche passiert. Also es braucht eben eine selbstständige Emanzipation eines Landes, Und das ist so auch nicht gewährleistet, weil ganz abgesehen davon, dass die USA schon lange ein Problem auch mit dem vorherigen Regierungschef von Venezuela, Chavez, hatte, eben weil er USA-kritisch war. Und es hat noch niemandem auf der Welt Glück gebracht, wenn er sich klar USA-kritisch, also noch keinem Regierungschef, wenn er sich klar USA-kritisch positioniert und USA-kritisch handelt. Also da können wir wirklich, ich habe heute einen Sharepick gesehen, in wie viele Länder die USA schon eingefallen und dort die Regierung gestürzt hat. Also das ist komplett irre. Und wenn man sich jetzt beispielsweise Länder anschaut, die im ich sag mal nah im Osten liegen, wo die USA reingegangen ist und die Regierung gestürzt hat, brauche ich niemandem zu erzählen, was da seitdem passiert ist. Ne? Also
das ist ja auch, also ich meine, die USA, es ist ja eine Tradition der USA, so etwas in der Art zu tun. Und das sehen wir, wie du es gerade angesprochen hast, eben gerade in der Gegend der Welt, die gemeinhin als Naher Osten bezeichnet wird, und auch darüber hinaus. Das passiert entweder durch direkte Interventionen, wie es jetzt im Fall von Chavez der Fall war, wie wir es davor auch schon bei Saddam Hussein gesehen haben und wie wir es in ja zahlreichen anderen Fällen zuvor schon gesehen haben, wo die USA halt einfach rein sind. In anderen Fällen passiert es durch ja eher geheimdienstliche Operationen, die zu denen sie dann aber auch in vielen Fällen einfach ganz offen stehen. Wir sehen das ja gerade in Südamerika eigentlich immer. Wir bestes Beispiel, glaube ich, ist bekanntermaßen Chile, das andere Beispiel, das mir in den letzten Tagen immer wieder hochkommt, auch aus aktuellem Anlass, ist der Iran, wo die USA auch sehr mit darauf hingewirkt haben, den Schah ja zu vertreiben und außer Landes zu jagen, wo wir seither die Ayatollah-Regime haben, die jetzt im Augenblick auch massiv ins Wanken geraten. Und wir sehen riesige Proteste im Iran im Augenblick. Khamenei hat wohl, habe ich jetzt mehrfach schon gelesen, Pläne, ähnlich wie es auch Assad vor einiger Zeit getan hat, nach Russland sich ja zurückzuziehen, zu fliehen. Ich meine, das wäre der nächste Regime-Change, wo jetzt natürlich nicht klar ist, inwieweit die USA da direkten Einfluss darauf haben. Aber es wäre das nächste extrem ölreiche Land, in dem sich innerhalb kürzester Zeit ein solcher Wechsel vollzieht. Und auch an der Stelle absolut niemand kann es in meinen Augen für etwas Schlechtes halten, sollte Khamenei sich aus dem Iran zurückziehen.
Ja, definitiv. Ich glaube, es ist aber relativ einfach, das eine mit dem anderen zu legitimieren, obwohl es eigentlich zwei sehr unterschiedliche Dinge sind. Ne? Also das imperialistische Vorgehen der USA ist nicht damit zu legitimieren, dass man sagt, da war aber jemand Böses an der Macht. Also ich finde, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, die unabhängig voneinander betrachtet werden müssen. Und man merkt es immer mehr, dass das Völkerrecht nur gilt, wenn es uns etwas nützt. Also Völkerrecht ist nur relevant, wenn es unser Vorgehen legitimiert, oder wenn es irgendwelche Vorgehensweisen gegen uns, und wenn ich uns sage, meine ich den globalen Westen, wenn es uns schadet und wir damit andere Staaten oder Regierungsoberhäupter dämonisieren können. Sobald das andersrum ist, sobald wir einen Nutzen daraus ziehen, gilt das Völkerrecht nicht. Und sobald wir einen Nutzen daraus ziehen, finden wir Wege, um das auf irgendeine Weise gut zu reden, was wir tun und zu sagen, nee, aber mit dem Völkerrecht und das ist ja jetzt alles irgendwie, das hat man in Israel-Palästina-Krieg, es fällt mir schwer, es einen Krieg zu nennen, aber ne, es gemeinhin
im Rahmen
als
des israelischen Völkermords.
Genau, auch da hat man das schon gesehen, auch da hat das Völkerrecht nicht gegriffen, weil es eben ein zumindest vom Westen sehr geliebter Staat war, der eben diesen Genozid vollführt hat und auch in der Vergangenheit schon immer wieder völkerrechtswidrige Angriffe auf Palästina und Palästinenser gefahren ist. Auch da hat das Völkerrecht insoweit nicht gegolten, als dass wir es ja total differenziert betrachten müssen, was da gerade los ist. Sobald es aber andersrum ist und beispielsweise ein Staat, einen westlichen Staat angreift, Russland, die Ukraine, ist es völkerrechtswidrig und das muss verteufelt werden. Und damit will ich gar nicht sagen, dass es nicht völlig falsch und beschissen ist und völkerrechtswidrig ist, was Russland da in der Ukraine tut. Aber es wird eben anders bewertet, weil es ein Staat ist, den wir als der Westen als negativ geframed haben und als negativ bewerten, weil das ein Staat ist, der im eher westlichen Staat eben seine Souveränität abspricht. Und wenn es aber andersrum ist, dann passiert.
Ja, ich finde auch, was du ansprichst, ist ein extrem wichtiger Punkt, diese Tatsache, dass schreckliche Handlungen damit gerechtfertigt werden, dass sie etwas Gutes zur Folge haben, ist so grundfalsch. Und ich finde gerade die MAGA-Bewegung und gerade die internationale Rechte sollte sich mit ihrem Schutzpatron und Märtyrer Charlie Kirk dessen eigentlich sehr gut bewusst sein. Sind sie aber offenbar nicht. Ehrlicherweise lässt sich halt das, was einem Charlie Kirk passiert ist, mit exakt derselben Begründung absolut rechtfertigen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das ist, was ein Donald Trump damit bezwecken will. Andererseits glaube ich, dass der so sehr über Leichen geht, dass ihm das am Ende des Tages vollkommen egal ist.
Ja, ich glaube auch, von Donald Trump kann man an der Stelle tatsächlich auch keine Eingeständnisse in irgendeiner Form erwarten. Ich glaube, alles, was er sagt, steht erstmal. Und wenn er hinterher was anderes behauptet, dann ist es nicht, weil er sich reflektiert hat, sondern weil seine Lügen sich halt einfach manchmal widersprechen, ist dann aber auch egal. Zumal ich es auch sehr interessant finde, dass vorige Woche die Epstein-Files ja veröffentlicht wurden und Donald Trumps Name da wirklich in einer Masse vorkommt, trotz der Schwärzung. Es ist dann natürlich mal wieder sehr praktisch, ich will nicht unbedingt behaupten, dass es deshalb jetzt passiert ist mit dem Angriff auf Venezuela.
Das ist ein sehr angenehmer Nebeneffekt, ja.
Es ist ein angenehmer Nebeneffekt, dass darüber jetzt niemand mehr spricht und auch das war, auch das darf man nicht vergessen, dieser Mann ist selber unabhängig von seinen Machenschaften als Regierungschef der USA ein Krimineller. Also das ist mehrfach bestätigt und ich denke, man kann gut davon ausgehen, dass Donald Trump im Zusammenhang mit den Epstein-Files und überhaupt der gesamten Epstein-Problematik vermutlich auch andere Straftaten noch begangen hat. Ich weiß nicht, was noch passieren muss, um ehrlich zu sein, bis dieser Mann endlich vollends delegitimiert und auch aus seinem Amt enthoben wird. Ich denke, das werden wir nicht beobachten in nächster Zeit. Ich muss ehrlich sagen, ich bin besorgt, was da jetzt noch alles passiert.
Ich meine, was wir festhalten müssen, ist, wer nicht in den Epstein-Files auftaucht, sind Nicolas Maduro und auch Xi Jinping taucht nicht darin auf. Ist ein Quatsch. Aber nee, ist kein Quatsch. Tauchen tatsächlich nicht auf, weil sie keinen Bezug zu einem Jeffrey Epstein hatten. Aber man muss ja ehrlicherweise auch sagen, ich meine, Donald Trump hat, wenn wir uns die Epstein-Files anschauen, dann müssen wir uns einfach auch ansehen, dass Donald Trump in der Vergangenheit sich damit gebrüstet hat, in seinem ersten Wahlkampf, dass er massiv sexualisiert übergriffig ist. Und nicht nur übergriffig ist, sondern offen gesagt hat, dass er es für richtig hält, Menschen mindestens, es ist vollkommen egal, ich brauche mich hier nicht zurückzuhalten, Menschen mindestens zu belästigen und tatsächlich auch körperlich übergriffig zu agieren ihnen gegenüber. Und das ist etwas, was man ihm jetzt nicht vorwerfen muss oder nicht mal vorwerfen braucht, sondern das ist etwas, was halt bestätigt, offiziell besteht. Das heißt, ein Donald Trump da jetzt irgendwie mit reinzurücken, ist jetzt echt nicht weit hergeholt.
Nee, ich glaube, dieser Mann ist einfach wirklich ernsthaft irre. Ich wundere mich wirklich über weniges mehr, was er von sich gibt oder was er tut. Aber seine erratische Art, also dieses Ganze, er ist ja so wenig, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Der macht halt einfach, worauf er Bock hat. Und ich bin mir sicher, dass das definitiv noch dafür sorgen wird, dass viele, viele, viele Menschen sterben werden, mehr als sie ohnehin schon unter seiner Regierung sterben. Jetzt nicht direkt durch Angriffe, sondern durch seine Politik. Ich bin mir sicher, dass es noch ganz gewaltig knallen wird im Zusammenhang mit Donald Trump. Und der hat ja auch schon anmerken lassen, dass er es nicht akzeptieren wird, dass er nur 2 Wahlperioden regieren darf. Also inwiefern die nächsten Wahlen in der USA noch tatsächlich demokratisch stattfinden, ist ja auch eine Sache, die noch in den Sternen steht. Und ich glaube, dass Donald Trump und die USA momentan, würde ich sagen, eine extrem große, wenn nicht die größte Gefahr für unsere Welt und geopolitische Lage sind.
Ich würde tatsächlich so weit gehen zu behaupten, dass sie definitiv mit Abstand die größte Gefahr sind, einfach weil sie vollkommen unberechenbar agieren, weil sie offen ihre Eroberungsfeldzüge betreiben und nebenbei, also das ist ja eine Eigenschaft, die sich auch der Russischen Föderation unter Wladimir Putin zuschreiben lässt, die aber militärisch in einem vollkommen anderen Maße abgenutzt sind, als es bei den USA der Fall ist. Deswegen glaube ich, wenn wir aufs Material schauen und darauf, was für die jeweiligen Mächte machbar ist, dann würde ich die USA da definitiv als erheblich gefährlicher einstufen. Und ansonsten sehe ich jetzt im Moment keinen Machtblock, der sich auf solche Weise und so exzessiv so verhält, wie es die USA tun. Außer Russland eben und die hängen an einer Stelle fest.
Das sind ja jetzt irgendwie keine so blumigen Aussichten auf 2026. Ein Jahr, was gerade mal 6 Tage alt ist und schon wirklich unfassbar ausufernde politische Vorkommnisse zu bieten hatte.
Bei Ausstrahlung acht Tage alt ist,
dennoch gerade mal eine Woche plus eins. Ich bin sehr gespannt, was noch alles so dieses Jahr passiert. Ich glaube, es wird sehr ereignisreich werden.
Davon gehe ich auch aus. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir uns alle einfach bewusst machen, dass wir ja selbstwirksam sind, dass wir als ArbeiterInnen die Möglichkeit haben, uns ja auch außerhalb der Militärbündnisse der Nationalstaaten dieser Welt zu organisieren. Wir sind nicht darauf angewiesen, uns den Hierarchien, die uns Weltordnungen vorgeben wollen, zu unterwerfen. Natürlich kostet das viel und natürlich sind das Mechanismen, die darauf ausgelegt sind, Menschen zu bestrafen, die sich ihnen nicht unterordnen wollen. Aber uns muss bewusst sein, dass wir erstens mehr sind und zweitens, dass wir uns diesen Machtstrukturen nicht unterwerfen müssen.
Ja, das war unser allwöchentliches Organisiert euch am Ende. Wir meinen das jedes Mal sehr ernst und wir hoffen, wir bringen Menschen dazu, sich tatsächlich zu organisieren. Eine Sache ist mir gerade eingefallen. Wir haben am Anfang total vergessen zu sagen, dass ihr liken, kommentieren, teilen, mehr liken und mehr kommentieren soll. Und dass ihr eurer liebsten Firma sagen sollt, dass wir voll cool sind und die uns voll gern Geld für ein cooles Product Placement geben können. Vorausgesetzt, die sind wirklich cool und nicht Nestle oder so.
Laura, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und ich hoffe sehr, dass wir nächsten Donnerstag an dieser Stelle uns vielleicht mal über was Schöneres unterhalten können als über...
Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben uns noch nie über besonders schöne Dinge unterhalten. Letzte Woche war es okay. Letzte Woche haben wir auch über schöne Sachen geredet.
Ich denke mir gerade, vielleicht sollten wir uns mal vornehmen, über etwas Schönes zu reden. Aber wir werden sehen.
Wir werden sehen. Ich wünsche dir auch eine wunderschöne Woche und ich wünsche allen Zuhörenden eine wunderschöne Woche. Wir hören und sehen uns dann nächsten Donnerstag.
So ist es. Ciao, ciao.
Tschüss.
Freundschaft.